Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Remix. Ich bin Safira und heute sind mit mir hier in der Burg
der Jason
und der Ünsan. Was für eine Überraschung.
Juhu, wer hätte das erwartet? Die Stimmung ist Bombe, aller Bock, ohne Ende, weil sonntagsabends ist man immer tot erholt. Okay, Hashtag der Woche ist?
Nachhut.
Eigentlich ist es immer ein bisschen witzig, wenn Ünsan so Bombe drauf ist.
Bombe. Ich glaube, ich bin der Einzige, der gut drauf ist.
Ja, und das zieht mich noch mehr unter.
Ich weiß gar nicht, was ihr habt.
Kopfschmerzen, Digga. Kopfschmerzen. Nein. Okay, ja. Wir haben noch ein paar Fragen übrig von der, wie hieß der Hashtag? Gedankengold, ne?
Ja.
Genau, von der Folge Gedankengold. Und weil wir ja gesagt haben, wir machen die noch, machen wir die auch noch. Hurra!
Yeah!
Wer zieht zuerst? Aus dem schönen Klappelkästchen?
Ja, du musst ja erstmal erklären, wo das jetzt herkommt. Das kann ja auch Leute geben, die das noch nicht so... Du musst das nicht erklären, aber...
Wie, du willst sagen, wir haben nicht nur Stammhörer, die jede Folge kennen, auswendig besser als ich? Verrückt.
Man weiß das nicht.
Ja. Nein, es gibt auch Leute, die hören sich diesen Quatsch 2 Minuten an und dann sind sie für immer wieder weg.
Was? Verstehe ich nicht. Erklär mal. Nee,
kennst du jemanden?
Kennst du jemanden?
Ach, keine Ahnung, das ist aber meine Intuition. Ich glaube, gerade jetzt verabschiedet sich jemand. Tschüss, auf Nimmerwiederhören.
Ich glaube, dass wenn der Punkt Ünsan sich verabschiedet hätte. Ich glaube, du würdest uns auch nicht hören, oder? Oh, von Ünsan gemobbt, ist ganz schön hart. Ja,
erste Frage. Wer würde euch eigentlich hören?
Okay, also wir haben bei Gedankengold haben wir Leute von unserer Tribus. Ich will immer Konferenz sagen. Darf man Konferenz sagen?
Ja.
Von unserem Tribus-Konferenz-Netzwerktreffen.
Hört sich auch voll gut an.
Ja, wollte ich gerade sagen. Genau, da haben wir Leute einfach gefragt, ein paar Fragen aufzuschreiben oder Gedanken aufzuschreiben. Und die wollten wir dann zusammen in dem Podcast besprechen. Das haben wir auch gemacht. Die Folge heißt, wie gesagt, Gedankengold. Und dann haben wir aber noch ein paar übrig gehabt. Und da haben wir versprochen, dass wir die in kleine Runde dann nicht so spektakulär wie in dieser großen Runde, aber trotzdem relativ sorgfältig besprechen werden. Und es sind, glaube ich, noch 5 Zettelchen oder sowas übrig. Und wehe, die sind alle von dir, ja, sondern raste ich aus.
Richtig plack.
Richtig Sommerhals. So, Ünsan möchte ziehen.
Raschel.
Die Spannung, sie steigt.
Ich glaube, die Schrift kenne ich. Ah, nee. Doch.
Ja, so.
Als progressiver Christ halte ich von der Johannes-Apokalypse ... Fragezeichen, Ausrufezeichen.
Vor allen Dingen, das ist auch so bescheuert gefragt, Alter. Warum hast du dich einfach gefragt, was halte ich davon oder was kann man davon halten oder so? Aber nein, vollendet den Satz.
Ich dachte, ich wollte mal voll kreativ sein.
Ja, war nix.
Ja, warum?
Und er meint übrigens die Offenbarung. Apokalypse ist übrigens, wir sind voll am Rumstecker, das tut mir leid, aber es war so anstrengend in der Küche. So, ich wollte übrigens sagen, dass Apokalypse einfach nur ein anderes Wort in einer anderen Sprache, du hast doch nicht mal gesagt, in welcher Sprache, für Offenbarung ist. Wer weiß denn sowas?
Also, die Katze ist aus dem Sack. Safira hat die ganzen Zettel sich schon angeguckt.
Ach so, Mist. Verdammt.
Nur mal so.
Und wenn da so ein Y drin ist, meistens griechisch.
Aha. Aber ja, ganz ehrlich, wer nennt denn seinen Film Offenbarung Now? Apokalypse muss doch irgendwas wie Weltuntergang oder so heißen, nur nicht Offenbarung. Das ist doch voll der Schmuh. Jetzt fühle ich mich betrogen.
So hat sich die Bedeutung verschoben. Ja. Was soll ich sagen?
Offenbarung jetzt, der Film. Don, don, don. Klingt so richtig.
Ich habe den gar nicht gesehen.
Langweilig.
Ich weiß gar nicht. Ist der sehenswert?
I don't know. Wenn ich ihn nicht gesehen habe, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Okay, also warum wolltest du überhaupt über die Frage reden?
Ja.
Also ich denke, dass das Thema Offenbarung recht ausgeklammert wird. Meine Vermutung ist, dass viele damit nicht so viel anfangen können. Also ich rede jetzt mal über die progressiven Christen. Was auch immer das ist, wer sich angesprochen fühlt, der darf das gerne tun oder die. Wer nicht, dann eben nicht. Aber so ein gewisser Zugang ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu diesem Buch. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass es alternative Denkweisen gibt über die Zukunft und darüber, wie die Bibel und das Christentum über die Zukunft denken. Aber vielleicht findet man das eben schwierig, hat aber noch nicht so neue Ansätze. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also, man sagt ja, dass in den USA die sogenannte Scofield-Bibel, das war die erste Bibel, die ich glaube ich, nee, die zweite Bibel, die ich mal bekommen habe.
Das war zumindest die, die du nach der Sonntagsschule bekommen hast.
So sieht's aus.
Und also, das nur gegen Protest, unter Protest.
Echt?
Ja.
Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber was ich später jedenfalls gelernt habe, ist, dass die Scofield-Bibel mit dafür verantwortlich ist, dass eben der sogenannte Dispensationalismus sich bekannt gemacht hat.
Was
oder
ist
bekannt
das?
Geworden ist. So, der Dispensationalismus, da gibt es eben so ein paar Stichworte, die man vielleicht schon mal gehört hat. Das ist einmal diese Vorstellung, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo die Christen quasi in den Himmel gebeamt werden. Ne? Stichwort Entrückung. Eine andere Sache, die damit bekannt geworden ist, ist diese Vorstellung vom sogenannten tausendjährigen Reich. Ja, also dass Jesus irgendwann wiederkommt, die Feinde platt macht und dann hier auf der Erde ein tausendjähriges Reich aufbaut, was Friede, Freude, Eierkuchen, so wie es sein soll. Und dann interessanterweise, danach soll nochmal alles ganz, ganz schlimm werden, weil dann der Satan nochmal losgelassen wird. Und solche Ideen jedenfalls, das ich glaube, das sind schon ein paar Ideen, die weit verbreitet sind. Und das hört sich alles ein bisschen seltsam an. Also sowohl die Idee von dieser Entrückung, da gab es ja auch früher mal diese
total gruseligen Filme und Bücher.
Genau.
Ja, die gab es, gibt es immer noch, mega gruselig.
Ich habe vergessen, wie die heißen.
Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich da ein echtes Trauma von habe, weil ich das als Kind auf irgendeiner Freizeit geguckt habe. Und ich weiß noch, der eine Film beging damit, dass eine Frau aufwachte und den Rasierer ihres Mannes hörte. Und dann ging sie in ein Badezimmer und da lag der Rasierer im Waschbecken und der Mann war weg. Und dann war Apokalypse Now und ich meine damit wirklich der Weltuntergang.
Ah,
warte. Das eigentliche Drama kommt noch. Dann hast du 2 Stunden lang da Tod und Krise und Menschen weg und hast du nicht gesehen, richtig elendig. Und dann endet der Film damit, dass die Lady aufwacht von dem Geräusch des Rasierapparates ihres Mannes. Ernsthaft, wenn das nicht Psycho ist, weiß ich auch nicht.
Deswegen, ich habe ganz wichtig vergessen, diese Idee von einer 7-jährigen Drangsalszeit. Also das ist eben dann sozusagen das, was man oft mit Apokalypse verbindet.
Ach, furchtbar.
Nämlich eine Zeit, bevor Jesus wiederkommt oder andere legen es eben auch anders aus, aber Dispensationalismus würde sagen, eben bevor Jesus wiederkommt, gibt es 7 Jahre, die eben richtig mies sind, wo alles...
Und der Antichrist kommt.
Genau. Der ist dann auch da.
Und das Mal des Tieres.
Genau, die Zahl 666 und sowas.
Das sind übrigens die Left Behind-Romane und Filme.
Das war's, Left Behind, ja. Ich glaube, da gab es jetzt auch eine neue Auflage.
Mit Nicolas Cage.
Genau.
Nein!
Doch, der Typ ist sowas von, jenseits von Gut und Böse inzwischen.
Mit Nicolas Cage.
Ja, aber ganz
okay,
ehrlich,
das ist ein gutes
jetzt muss ich wirklich mal stänkern. Ich meine, dass Nicolas Cage von seiner schauspielerischen Leistung, ja, der Qualität dieser theologischen Grundhaltung in nichts nachsteht. Das ist einfach perfekter Schauspieler für Scheiß-Theologie, wenn ich das mal sagen darf.
Was ein Diss.
Ich kenne keinen guten Nicolas Cage-Film.
Doch, Leaving Las Vegas ist gut, aber da spielt er auch einen hoffnungslos alkoholkranken Versagertypen.
Sich selber oder was?
Ja.
Boah, voll fies.
Das ist die Paraderolle für Nicolas Cage, da war ja gut. Das nimmt man ihm in jeder Sekunde ab.
Ich weiß nicht. Ne.
Ja, auf jeden Fall ist es ein ganz schön gruseliges und ich finde auch echt, also ein Konzept, was auch echt ein ganz schön komisches Gottesbild hinter sich hat. Da muss ich auch gerade jetzt mal erwähnen, dass Pete Rollins diese Idee ja auch in seinem kleinen schönen Heftchen aufgreift. Nicht wahr? Kennst du, oder? Kann man sich bei YouTube auch angucken, ist wirklich schön gemacht.
Es gibt ja diese Chick-Traktate.
Genau.
Die, eigentlich finde ich die Idee ja ganz cool. Ja, also mit so kleinen Comics eben, so kleine Geschichtchen, dann theologische Inhalte zu transportieren. Das funktioniert recht gut.
Aber da sind auch Schoten bei,
Ja, da gibt's
Kennst
schon.
Kennst du das von dem Typen, der ständig von zwei Dämonen verfolgt wird? Und die Dämonen irgendwie so ein bisschen aussehen wie Pech und Schwefel aus Herkules, dem Walt Disney-Film.
Nee.
Ist auch egal. Auf jeden Fall, der wird ständig da von diesen. Ich kann mich auch nur noch daran erinnern, dass auf Schritt und Tritt diesen Christen diese Dämonen folgen und wie gruselig ich das fand. Naja, egal. Auf jeden Fall, Pete Rollins hat quasi in genau dem gleichen Stil wie diese Schick-Traktate auch ein Traktat gemacht. Also die Größe ist gleich, das Design ist gleich, also bis zur kompletten Aufmachung total gleich. Aber erzählt da auch die eine Parabel von Christen, die in dieser Welt leben und halt eben Gott anflehen, doch zurückzukommen und sie zu erlösen von all dem Elend und all dem Schlimmen, was hier passiert. Und Gott macht das tatsächlich. Er holt die Seinen quasi in den Himmel. Aber im gleichen Zug ruft er alle Heiligen auf, mit ihm zurück in das Elend dieser Erde zu gehen und mitten unter den Menschen zu sein und hier zu wirken. Und dann sitzen halt eben die Christen im Himmel und alle anderen auf der Erde und versuchen halt eben nicht sich aus dem, was passiert, herauszuziehen, sondern mittendrin zu sein. Und das finde ich ein viel schöneres Gottesbild, dass halt eben Gott nicht separiert, sondern dass er Anteil hat an dem, was auf dieser Welt passiert und sich da auch investiert. Ganz cool gemacht. Kann man auch bei YouTube sich ansehen. Also da sind die ganzen Bilder und Pete Rollins liest das vor. Ist wirklich, wirklich schön gemacht.
Also das ich finde es eben schade, dass über dieses Thema nicht so viel geredet wird. Und zwar aus dem Grund, weil ich glaube, dass je nachdem, was man über die Zukunft glaubt, und welche theologischen Grundentscheidungen man da trifft, das hat eben einen unglaublichen Effekt auf alles andere. So, also ein Beispiel, wenn ich eben glaube, dass irgendwann Jesus wiederkommt und diese Erde quasi für die Christen danach keine Rolle mehr spielt, weil die dann weggebeamt werden, dann ist das, oder wenn das so wäre, dann wäre das Wichtigste, hier Menschen, also Seelen zu gewinnen. Und generell der Planet wäre eben, ja, ist sowieso, hat spielt keine Rolle im göttlichen Plan. Also, was soll das Ganze? Wir müssen uns nicht mehr für Umweltschutz interessieren. Wir müssen uns auch nicht für Frieden letztendlich einsetzen. Es ginge einfach nur darum, möglichst viele Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, was dann eben eine Evakuierungstheologie wäre. Sprich, es ging nur darum, die Menschen von der Erde letztendlich wegzubringen. Das wäre konsequent, wenn man diese Eschatologie, also diese Lehre von der Zukunft vertreten würde.
Ja, und diese Interpretation leitet sich halt her aus einer bestimmten Anschauung der Johannes-Offenbarung aus der Bibel, dem letzten Buch der Bibel. Und man kann also mit Fug und Recht sagen, dass viel von der Jenseitsorientierung und evakuierungstheologischen Auffassung vieler Christinnen bis heute mit diesem Buch der Bibel zu tun hat oder mit einer bestimmten Interpretation dieses Buchs. Ne, also ich habe vor kurzem eine Homebrewed Christianity-Folge gehört, in der ein paar Lutheraner da sind, aus gegebenen Anlass, weil es um das Reformationsjubiläum ging. Und da wurde den beiden, also zwei von diesen Theologen, die Frage gestellt, wenn ihr ein Buch aus der Bibel entfernen müsstet, welches würdet ihr entfernen? Und die haben beide gesagt, Offenbarung, weg damit. Weil das für so viele Missverständnisse gesorgt hat und so viel Schaden angerichtet hat, dass wir als Christen halt vielleicht sogar oder die Welt vielleicht sogar ein bisschen besser dran wäre, wenn es dieses Buch erst gar nicht gegeben hätte. Das ist natürlich eine steile These.
Sehr interessant.
Aber vielleicht sollte man sich wirklich dafür stark machen, keine Bibel im Umlauf zu bringen, in der die Johannes-Apokalypse nicht vernünftig annotiert ist. Also wo nicht irgendwie historische Hintergrundinformationen mit dabei sind, Fußnoten an den gegebenen Stellen und so, um verständlich zu machen, dass das, was da steht, buchstäblich auszulegen, also dass das die schlechteste denkbare Lösung ist an vielen Stellen.
Gut, man könnte sich aber jetzt fragen, wenn das Buch der Offenbarung eigentlich eine Fabel ist, ne? Weil im Endeffekt haben Fabel ja eine ähnliche Funktion. Ne? Ich versuche etwas zu umschreiben, um nicht aufzufallen, dass ich halt eben eigentlich Kritik an der Herrschaft ausübe, weil mir das buchstäblich den Kopf kosten könnte. Dann kann man sich ja trotzdem fragen, was hat das für uns jetzt noch für Nutzen?
Also ich würde, glaube ich, noch voranstellen, die Frage stellen, also nicht nur, was hat das für uns für einen Nutzen, sondern wie gehen wir mit diesem Buch überhaupt um? Also wie gesagt, ich glaube eben, dass dieser Scofield-Bibel-Ansatz, der ist sehr, sehr bekannt. Aber andere Ansätze sind eben überhaupt nicht bekannt. Oder also im Vergleich dazu jedenfalls sehr, sehr wenig bekannt. Und ich glaube, eine Grundsatzentscheidung, die man bei diesem Buch treffen muss, ist eben, du sagst richtig, also das Buch als Fabel lesen. So, also das klingt erstmal danach, okay, man will dieses Buch nicht ernst nehmen oder man will dieses Buch abwerten. Und ich glaube, das ist nicht damit gemeint, sondern Fabel würde ich in dem Zusammenhang als politische Literatur verstehen. Also Fabeln sind ja auch damals entstanden, weil bestimmte Dichter Kritik an Herrschenden, Königen oder Kaisern oder was weiß ich, äußern wollten, das aber nicht direkt machen konnten, weil sie sich sonst in Lebensgefahr gebracht hätten. Und deswegen wurde eine Bildersprache entwickelt und diese Bildersprache hat es den Dichtern erlaubt, ihre Kritik in Worte zu fassen, sich aber gleichzeitig ein Stück weit aus der Affäre ziehen zu können und sagen zu können, okay, das ist offen für Interpretation. So, aber wer die Codes verstanden hat, konnte eben ganz genau wissen, was der Dichter eigentlich sagen wollte. Die Offenbarung funktioniert meiner Ansicht nach genau so. Das ist eine Kritik an Herrschern, die zur Zeit des ersten Jahrhunderts wahrscheinlich gelebt haben. Kann das sogar festmachen, wahrscheinlich war einer der Herrscher, die kritisiert wurden, der Kaiser Domitian oder Demokletian?
Weiß ich nicht.
Ah, Hilfe. Ja, müssen wir mal nachgucken. Genau. Und man kann das sehr, sehr konkret machen. Also die Johannes-Apokalypse ist wahrscheinlich an eine Gemeinde geschrieben worden, die in Ephesus angesiedelt war. Und deren Pastor war auf Patmos im Knast. Wir wissen nicht genau, wer dieser Johannes war. Aber wahrscheinlich hat er eben an seine Gemeinde einen Brief geschrieben, eben diese Johannes-Offenbarung, und hat da eine Codesprache benutzt. Und vielfach ist dieser Code eben mit Bildern und mit Ideen aus dem Alten Testament geschmückt geworden, gewesen. Und die Christen im ersten Jahrhundert aus Ephesus, die eben diesen Brief bekommen haben, dieses Buch gelesen haben, die konnten schon das zuordnen. Und die haben eben verstanden, welche Punkte Johannes machen wollte, was er zu sagen hatte. Altes Testament, da waren die eben fit drin. Das ist das, was die jeden Tag, was die eben in den Gottesdiensten gelesen haben und was die verstanden haben. Und das hat eben dann gut in ihre Lebenssituation gepasst. Sie wussten eben, was welche Kritikpunkte gemacht werden und auch welche Ermutigung in diesem Buch drin steckt. So, ein Punkt noch. Wenn man dieses Buch dispensationalistisch liest, dann würde man ja im Prinzip sagen, okay, da ist ein Text, der für die Zukunft gerichtet ist und der hat Anhaltspunkte für Dinge, die eben tausende Jahre später geschrieben worden sind. Die Christen im ersten Jahrhundert. Was sollen die bitteschön damit anfangen, wenn sie ein Buch geschickt bekommen, was sie ja im Gottesdienst gelesen haben? Was hat das für sie für eine Verwendung, wenn es in diesem Buch um Ereignisse gehen würde, die tausende Jahre später passiert sind? Das macht keinen Sinn.
Ja gut, da würden aber Vertreter der These einfach sagen, naja, das wusste man da ja damals ja nicht. Ne? Also auch die Apostelgeschichte geht ja von einer Naherwartung aus und die könnte man ja sich auch schön deuten, nämlich auch mit dieser Entrückung, wie man so schön sagt. Ne? Also da könnte man ja auch einfach sagen, hätte ja auch viel früher passieren können.
Was gut, aber die Johannes-Apokalypse ist, also das ist, glaube ich, nicht so strittig, ist, glaube ich, in den 90ern, also es ist gegen Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben worden. Ich glaube, da ist die Naherwartung ist schon ziemlich zerbröselt gewesen. Ja, da hat man schon verstanden, okay, die ganzen Apostel sterben langsam, die leben nicht mehr, und wenn Jesus gesagt hat, dass das Reich kommt, während die noch leben, dann hat man da schon ein theologisches Problem gehabt. Also ich glaube, das würde mich jetzt nicht überzeugen, zu sagen, ja, okay.
Aber ich sage nicht, dass das ein gutes Argument ist. Ich wollte nur eins anbringen.
Ja.
Ja, okay, gut. Das hatte ich ja vorhin auch schon in kürzeren Worten zusammengefasst. Nun die Frage, was haben wir denn heute von der Johannes-Apokalypse?
Also es geht in der Johannes-Apokalypse allgemein um Systemkritik und um die Unterwanderung von Strukturen, die zu der Zeit etabliert waren. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, die erste Antwort erstmal, oder eine erste Antwort, die man geben könnte, ist, die betrifft uns nicht unmittelbar, weil wir nicht zu den Unterdrückten gehören in dieser Welt. So, also in gewissem Sinn muss man erstmal lernen, glaube ich, zu sehen, ich bin jetzt nicht der unmittelbare Adressat dafür. Und das ist, glaube ich, die erste gesunde Herangehensweise. Hm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Dinge da drin, die natürlich auch für uns relevant sein können. Und die auch zum Beispiel den Kern des Evangeliums, würde ich sagen, beinhalten. Also man muss sich halt bestimmte Ankerpunkte suchen in dem Buch, wie man das wahrscheinlich überall in der Bibel tun muss. Und bei Mosaik versuchen wir auch gern christozentrisch an die Bibel ranzugehen. Und deswegen würde ich halt auch in der Johannes-Apokalypse, in der Offenbarung schauen, wo ist da, gerade weil es ein neutestamentliches Buch ist, wo ist da Christus im Zentrum? Und das ist da wortwörtlich der Fall. Da ist Christus im Zentrum. Ne, das ist auch räumlich so angeordnet. Aber das Ganze wird so aufgebaut, sehr geschickt in dem Text aufgebaut, dass die Offenbarung, die Enthüllung ist ein anderes, eine andere Übersetzungsmöglichkeit für Apokalypse, also dass die Enthüllung nach und nach passiert, die Spannung steigt immer mehr, da ist, das, da ist die Rede von jemandem, der, es gibt nur einen, der irgendwie das Buch mit den sieben Siegeln öffnen kann und das ist dann auch ziemlich mysteriös, was ist denn dieses Buch und so. Auf jeden Fall steigt die Spannungskurve immer mehr und dann wird halt mit großem Tamtam quasi angekündigt, es ist der Löwe vom Stamm Juda, ne, also als Umschreibung des Messias, ne, der Erlöserfigur, der Retterfigur, die von Gott gesandt ist. Und dann wird aber offenbart, wer dieser Löwe ist und das ist ein geschlachtetes Lamm. Und das ist das Zentrum sozusagen der Johannes-Offenbarung und das ist Christus. Das heißt, die Vorstellung, dass da ein, weiß nicht, mächtiger, vielleicht kriegerischer, furchteinflößender Löwe auf der Bildfläche erscheinen wird, wird unterwandert durch die Erscheinung eines geschlachteten Lamms. Das heißt, Rettung geschieht nicht durch durch die Erfüllung dieser typischen Erwartung eines Heilsbringers, der notfalls auch Heil bringt, indem er sich mit Gewalt durchsetzt, sondern eines Heilsbringers, der den Weg des Kreuzes auf sich nimmt. So, also der sich sogar abschlachten lässt, weil er so sehr an seinen Überzeugungen festhält. Und das so als den Königsweg in die Mitte zu stellen, ist, glaube ich, die große subversive Leistung in diesem Buch. Und ich würde von diesem Zentrum aus den Rest deuten. Und ich glaube, das ist auch legitim. Da gibt es viele Hinweise darauf, dass das ein guter hermeneutischer Schlüssel dafür ist.
Das ist ja auch eins der ganz, ganz dicken Bretter, die man bohren muss, wenn man sich mit diesem Buch auseinandersetzt, weil ich glaube, dass es oft ja so gesehen wird, als Jesus das erste Mal auf der Erde war, so wird gesagt, da kam er in Niedrigkeit, demütig, gewaltfrei, mit Feindesliebe, hat sich ans Kreuz nageln lassen, bis zum Tod und so weiter. Aber wenn er zum zweiten Mal kommt, so die Argumentation, dann ist eben Schluss mit lustig. Dann ist eben nichts mehr mit Feindesliebe und Barmherzigkeit, sondern dann geht es richtig zur Sache. Dann werden die Feinde bluten, dann ist der Tag der Rache, dann wird es sehr, sehr gewalttätig. Und das, finde ich, ist eine der der größten Schieflagen, die mit diesem Buch zusammenhängen. So, und ich bin mir nicht ganz sicher, also diese subversive Lesweise, die du gerade schon genannt hast, die ist super. Es geht ja später dann auch, dass dann gesagt wird, dann kommt Jesus auf einem Pferd und hat dann ein Schwert. Und das Interessante ist, das Schwert ist dann aus seinem Mund, also ist eben kein wortwörtliches Schwert. So, da kann man auch nochmal so ein subversives Element sehen. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, dass dieses Buch schon auch ein Bild malt von einem richtenden Gott im Sinne von ein Gott, der eine Menge Übel, eine Menge Unheil über die Menschheit bringt. Und das ist eine Sache, die ich an diesem Buch eben sehr, sehr schwierig finde. Bei allem Guten, was ich da auch sehe, aber das das finde ich eben problematisch. Und da könnte ich eben aus progressiver Sicht bei vielen eben nicht mitgehen. Weil ich eben nicht glaube, dass Gott ein Gott ist, der Unheil über die Menschheit bringen will. Das ist zwar, ja, aber kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Das ist aber auch eine nicht ganz einfache Diskussion am Ende.
Ja, also ich mache das bei dem Buch ähnlich wie bei vielen Texten aus der hebräischen Bibel, wo ich auch sage, es gibt einzelne Stellen in diesen Geschichten, die gehen gegen den Strich. Und die sind so herausstechend für mich, dass die für mich so Löcher sind, wo das Licht quasi durchscheint, dass da eigentlich ist. Also und das ist bei mir macht die Offenbarung auch diesen Eindruck, ne? Also es gibt dann die eine Stelle, die ich genannt habe, dann die, die du genannt hast. Dann gibt es noch zum Beispiel die Vorstellung davon, ziemlich am Ende der Offenbarung, wo diejenigen, die draußen sind, vielleicht nicht auf ewig verbannt sind und draußen bleiben müssen, weil dort am Ende dann steht, dass die Tore der ewigen Stadt, also von Jerusalem, niemals geschlossen sein werden. Was auch total hoffnungsvoll ist. Ne? Und was dann auch irgendwie gegen den Strich dieser anderen gewalttätigen Schilderungen geht. Ne? Und da sehe ich halt, und das meine ich dann auch mit christozentrisch lesen, auch im Gesamtkontext der anderen Offenbarungen, die man durch das Neue Testament kriegen kann, ne, da sehe ich dann halt Ansätze, um anhand der Figur Jesu halt vieles zu deuten und zu filtern.
Ein Ansatz, der in progressiven Kreisen weit verbreitet ist, ist die Idee, dass Jesus oder dass Gott ein gewaltfrei liebender Gott ist. Und das, also zum Beispiel ist einer der Brian Zond von der Word of Life Church, ist ein sehr prominenter Vertreter von solchen Ansätzen, der eine Menge Bücher auch dahingegen schreibt, manchmal auch im ICF in Basel zu Besuch ist. Also da gibt es einige Podcasts, die sehr interessant sind. Sein Ansatz ist ein bisschen, dass er sagt, diese Gewaltfreiheit, diese Liebe als Methode Gottes in der Welt für Heilung, für Neuschöpfung und so weiter zu sorgen, muss man auch auf die Zukunft denken oder im Hinblick auf die Zukunft denken. Also mit anderen Worten, Jesus und Gott ist vom Wesen her gleich. Und es gibt nicht diese zwei Gesichter. Es gibt nicht den gnädigen Jesus des ersten Kommens und den hammerharten Brutalo, der zum zweiten Mal kommt, sondern eben diese Vorstellung, dass Gott die Welt durch Liebe auch im Hinblick auf die Zukunft retten wird. Also, dass sich Gottes Liebe am Ende durchsetzen wird, dass Gott per Liebe die Welt komplett heilen wird. Und das ist, glaube ich, wiederum so eine Sache, das hört sich auf der einen Seite sehr, sehr schön an, das ist aber gar nicht so einfach, finde ich. Das ist für mich eine ganz große, offene Baustelle in dem ganzen progressiven Gespräch. Weil sich ja heute schon die Frage stellt, okay, Love wins. Aber ist es wirklich so? Oder ist es eben nicht vielmehr so, dass die Liebe häufig eben nicht gewinnt, sondern dass die Gewalt gewinnt und sich auch dauerhaft durchsetzen kann? Und da haben eben Vertreter und Vertreterinnen von diesem gewalttätigen Jesus-Bild haben da vielleicht auch einen festen Anker, weil man sagen kann, okay, das Böse ist real und irgendwann hoffen wir darauf, dass Gott wiederkommt und den dickeren Knüppel hat und dann eben mit Gewalt das Gute durchsetzen kann. So, das ist der klassische Mythos der erlösenden Gewalt. Und ich kann schon verstehen, warum das extrem erfolgreich ist, auch wenn ich nicht glaube, dass es wahr ist, aber eben zu verkaufen, dass Gottes Liebe am Ende den Unterschied macht und dass Gottes Liebe am Ende gewinnt, das ist auch eine Sache, die ich glaube, selbst Christinnen und Christen sehr schwierig glauben. Macht das Sinn?
Ja.
Nächster Zettel.
Ja. Ja, ich meine, was soll ich sagen? Das ist meiner Meinung nach ist es halt eine Einstellungsfrage. Also klar eine Glaubensfrage, aber auch eine Entscheidungs- und Einstellungsfrage. So, ne, zu sagen, ich möchte daran festhalten und ich möchte mich dafür entscheiden und möchte auch mein Leben gewaltfrei auslegen und möchte mich auch von einem Gottesbild prägen lassen, das diese Gewaltfreiheit und Liebe durch und durch repräsentiert. Ich glaube, das schlägt Wellen im eigenen Leben, wenn man das macht.
Hm. Machen wir nächsten Zettel. Sollen nicht die Leute selber mal Gedanken machen und
ich weiß gar nicht, haben wir dazu nicht sogar mal eine Folge gemacht? Haben A, Fluchen und B, Flüche eine Wirkung? Falls ja, wie, welche? Darf ich?
Jetzt dürfen wir erstmal alle Flüche aufzählen, die wir so kennen.
Also.
Kommt der Lehrer in mir durch.
Ich glaube zwei Sachen. Einmal gibt es einen Spruch irgendwo in Sprüchen, also irgendwo in der Bibel, steht, glaube ich, dass ein ungerechtigter oder irgendwas Fluch ist wie ein Vogel, der kann. Okay, lassen wir das raus damit. Was ich eigentlich sagen wollte, scheiße, da wollte ich mal was Sinnvolles zitieren und kann es gerade nicht zusammenbringen. Also, ich glaube zwei Dinge. Ich bin schon ziemlich oft verflucht worden. Witzigerweise sind die Flüche auch tatsächlich eingetreten, aber ich glaube nicht so, wie die Person meinte. Also meistens sowas wie, dass irgendjemanden in der Bahn getroffen hat und wollte Geld von mir und ich habe Nein gesagt und dann bin ich aufs Äußerste verflucht worden. Das fand ich immer sehr gruselig, also fand ich immer sehr merkwürdig, dass man sowas macht. Aber
U-Bahn?
Zum Beispiel.
Das hab ich auch mal
oder
erlebt.
Einmal eine Klofrau, weil ich keine Kohle dabei hatte. Die war auch so, dich und deine Familie, und so, okay. Das war merkwürdig. Also ich glaube, wenn irgend so ein Hans Wurst vorbeikommt, das klingt jetzt gemein, aber irgendwie einen Fluch über mich ausspricht, dann glaube ich da nicht dran. Was ich aber sehr oft erlebt habe, ist, dass Menschen über mein Leben oder Menschen über Leben von Leuten, die ich kenne, Aussagen gemacht haben, die wirklich wie ein Fluch sich in deren Leben ausgewirkt haben. Das heißt, wenn man Aussagen über das Leben eines Menschen macht, dann hat das Wirkung. So, ne? Also wenn ich einem Kind sage, du bist dumm und hässlich und aus dir wird niemals was, kann das starke Auswirkungen haben. Man kann tatsächlich Dinge in ein Menschenleben reinsprechen, die so sehr nachhallen, dass sie wirklich starke Auswirkungen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da so Beispiele auch, aber bei uns in der Familie zum Beispiel ist das, glaube ich, oft passiert, dass Dinge gesagt wurden, die wirklich lange, lang nachgehallt sind.
Also ich weiß, dass ich habe einmal einen Ferienjob gemacht. Da war ich gerade mit der 10. Jahrgangsstufe, ich weiß nicht, ob ich damit fertig war oder jedenfalls gegen Ende der Sekundarstufe 1. Und der Vorarbeiter, das war so ein, so ein Klischee-Anbrüllchef. Und da weiß ich, also ich bin da gar nicht gut mit zurechtgekommen. Und irgendwann kam der einfach mit seinem Gabelstapler um die Ecke und hatte irgendwie so einen Haufen Stangen da auf seinem Ding und sagte, zähl mal durch. So, und ich war schon so verunsichert und habe mich da verzählt und dann hat er gesagt, du willst mal Abitur machen, das wirst du nie hinkriegen und so. Und ich weiß, dass mich das in der Situation sehr, sehr verunsichert hat. Und interessanterweise, als ich dann Jahre später, einige Jahre später Abitur gemacht habe und sogar Mathe-LK gehabt habe, habe ich ganz ehrlich darüber nachgedacht, ob ich nochmal zu dem Typ hingehe und dem das Zeugnis unter die Nase halte. Also das ist schon auch ein Fluch und ich würde sagen, es hat auch einen Effekt gehabt. Spannender finde ich allerdings, ich glaube, dass es Flüche gibt, also sowas ist ja recht offensichtlich und das ist ja auch bewusst, Das ist jetzt ja, also in dem Moment, wo er mir das gesagt hat, war mir schon klar, okay, dieser Satz macht das und das mit mir. Und
das glaube ich nicht.
Doch, ich glaube schon.
Ich glaube, dass ganz viele Leute solche Aussagen einfach so machen und überhaupt gar nicht merken, dass sowas ein Fluch ist und wirklich große Kreise. Ich glaube, der wollte dich da einfach nur beleidigen.
Ja klar, aber ich meine jetzt aus meiner Sicht. Also aus meiner Sicht, mir war schon klar, was dieser Satz mit mir macht. Und das war direkt bewusst. Und ich konnte das sozusagen bearbeiten. Das war jetzt eine einfache Sache. Es hat zwar länger gedauert, okay, aber es war ein bekanntes Problem aus meiner Sicht. Ich glaube, spannender ist aber dann, wenn bestimmte Dinge sogar über Generationen weiterhin gegeben werden. Und das ist wiederum eine Sache, die ich glaube. Ich glaube, dass es bestimmte Dinge gibt, die über Generationen, also kann man mal,
Geschichten, würde man, die man sich in der Familie erzählt. Das sehe ich auch so.
Vielleicht sind das noch nicht mal als Geschichten, sondern vielleicht sind das, also ich würde vielleicht mehr mit dem Begriff Trauma denken. Also das sind vielleicht Dinge, die eben gar nicht mehr erzählt werden, aber die, die vor Generationen passiert sind und die durch bestimmte Verhaltensweisen, die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, dann in die nächste Generation übertragen werden. Und vielleicht sind bestimmte Dinge dann schon längst nicht mehr auf dem Schirm und sind gar nicht mehr bewusst, aber sie sind trotzdem noch wirkmächtig. Das denke ich schon.
Ich glaube, es gibt beides. Also ich kann mich definitiv an Aussagen in meinem Leben und auch im Leben zum Beispiel unserer Mutter erinnern, die wirklich, finde ich, auf Fluchebene in unserem Leben gewirkt haben. Und es gibt sogar Dinge, die ich verstehen, also von denen ich das weiß und deren Macht ich trotzdem nicht ablegen kann.
Ja, das glaube ich.
Und deswegen finde ich, dass man, finde ich, das ein sehr sensibles Thema und finde ich, dass man ganz genau aufpassen soll, was man Leuten in ihr Leben spricht. Und auch ganz, also ne, dann gibt es ja immer dieses, ja, es war aber nur gut gemeint. Also ein Spruch, ich mache jetzt mal ein Beispiel, den ich glaube, keine Wirkung mehr auf mein Leben hat. Hoffe ich. wir beide kommen ja aus sehr konservativen christlichen Kreisen. Und als ich in dem Prozess war, da rauszukommen und auch angefangen habe, gewisse Gaben von mir zu entwickeln, die ich in einer Umgebung, wo Frauen halt eben gewisse Gaben nicht ausüben durften. Also ich habe angefangen zu predigen in der Gemeinde und Leitungsaufgaben zu übernehmen. Und dann hatte ich eine alte Freundin von früher getroffen und die meinte zu mir, Safira, es ist ganz offensichtlich, dass du diese Begabung hast, aber Gott hat dir die Begabung gegeben, um dich zu testen, ob du ihm gehorsam sein kannst, nämlich diese Gabe nicht zu benutzen, obwohl du sie hast. Und das hat mich damals nicht so sehr getroffen, weil ich schon also mir sicher war und mit dem, was ich mache, dass das der richtige Weg ist. Aber ich fand diese Aussage so krass, dass ich die einfach auch nicht vergessen kann und die ganze Situation auch nicht vergessen kann. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Fluch war, aber es hätte diese Auswirkungen auf mein Leben haben können. Ich hätte ständig mit dieser Unsicherheit leben können. Ich hätte ständig das Gefühl haben können, ich bin falsch, ich bin sündig, was ich da mache und so. Habe ich nicht, aber es hatte diese Qualität. Und es gibt andere Sachen, die will ich jetzt nicht erzählen, die ich nicht so von mir ablegen kann.
Ja. Ich glaube, sowas gibt es auch, dass sich Worte und Sätze bei einem einnisten können und wie so Rillen, die tief in der Schallplatte sind, also dass man da immer wieder drüber, dass die Nadel da immer wieder drüber fährt. Ne? Also und ich glaube, das gibt es bei fast jedem und es muss auch nichts Verbales sein, also Flüche müssen auch nicht nur verbal sein. Kann auch etwas sein, was durch Handlungen passiert. Unausgesprochene Sachen können Flüche sein. Ich glaube, oft ist das auch etwas, was Generationen überdauert. Also Dinge, die jetzt nicht unbedingt mit Worten ausgelöst wurden. aber das kann tatsächlich auch wirken wie ein Fluch. Es gibt ja in charismatischen Kreisen oft diese Seelsorge-Sessions, so charismatische Therapie und so, wo man dann durch die eigene Lebensgeschichte geht und in verschiedene Lebensphasen schaut und genau solche Sätze sich ansieht oder solche Situationen, und dann soll man sich Jesus vorstellen und und dann schwört man dem ab und versucht, solche Flüche zu durchbrechen, und dann geht es sogar weiter und man reist in der Vorstellung sogar noch weiter in die Vergangenheit bis ins Säuglingsalter und in den Mutterbauch und darüber hinaus noch in frühere Generationen und sowas. Es ist, ich habe sowas einmal miterlebt. Also es ist da gängige Praxis, dass man versucht, solche Flüche, die in der Vergangenheit entstanden sind, zu durchbrechen, damit sie heute keine Wirkung mehr haben, damit das aufhört. Und also es gibt in verschiedenen christlichen Kreisen genau solche Ansätze, um sowas zu adressieren. Finde ich vieles dran problematisch inzwischen. Aber ich glaube, die Intuition ist schon richtig, dass es sowas gibt und dass es sehr handfest ist und nicht so ohne weiteres zu so abzutun. Deswegen kann Therapie halt sehr sinnig sein, ne? Also deswegen kann es halt sehr sinnvoll sein, irgendwie daran zu arbeiten und in Introspektion zu gehen oder unter Anleitung, unter professioneller Anleitung sowas zu bearbeiten.
Besonders auch diese Familiengeschichte, die Jason schon vorhin erwähnt hat, ne? Dessen ist man sich ja oft nicht bewusst. Und gerade systemische Therapie hat ja auch diesen Ansatz, sich auch Familiengeschichten und so anzugucken. Und ich glaube, dass da echt viel drin ist. So.
Ja.
Auch viel Befreiung. Und darf ich noch eins sagen? Oder wolltest du jetzt noch was zum Fluch sagen?
Ja.
Okay, dann mach erst.
Also ich glaube, dass das im Kleinen wie auch im Großen stattfindet. Also das ist ja auch heute in der politischen Debatte ein großes Thema. Eben der Holocaust. Ich glaube, dass das auch in gewisser Hinsicht wie ein Fluch auf der deutschen Geschichte ruht. Und dass das etwas mit Deutschland an sich gemacht hat. Und ich glaube, dass es extrem wichtig war, dass vor allen Dingen auch Historiker und Historikerinnen diese Dinge aufgearbeitet haben. Das ist ja fast eine therapeutische Funktion, die Historiker da wahrgenommen haben. Die eben in der Geschichte gewühlt haben und die Dinge aufbereitet haben und die Wahrheit ans Licht gebracht haben. Und das zeigt aber auch, also ich meine, einmal als Deutschland stecken wir in dieser Sache, glaube ich, noch drin. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Aufarbeitung, dass die viel, viel Gutes gebracht hat. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann und sagen kann, okay, dieser Fluch ist gebrochen. Aber vielleicht kann man das schon sagen, dass auf einer gewissen Weise dieser Fluch gebrochen ist und da sehr viel Heilung entstanden ist. Die Frage ist dann, auch, ne, was bedeutet sowas für die Zukunft? Ja, also wie geht man dann weiter?
Und ob der Fluch gebrochen ist, kann man auch kritisch hinterfragen angesichts jüngerer Entwicklungen und Dinge, die deutlich geworden sind. Ne? Nämlich dahingehend, dass in großen Teilen der Bevölkerung wieder Ressentiments wach werden oder jetzt en vogue sind, von denen man bis vor relativ kurzer Zeit gedacht hätte, das kann nur eine ganz winzig kleine Minderheiten Sicht sein in der Welt. Also Ich wäre da vorsichtig damit, jetzt schon zu sagen, dass da ein Fluch überwunden wurde. Ich glaube, da ist noch viel da, was nachwirkt. Und der Fluch geht ja über Deutschland auch hinaus. Ne? Kannst dir auch ansehen, was aus der weltweiten jüdischen Community geworden ist und was dann in Israel abgeht und was das für Konsequenzen dort hat und für Palästina und also für weltpolitische Dinge. Also das sind ja enorm weite Kreise, die das Ganze gezogen hat. Und ich kann mir aber auch ansehen, und in dem Punkt würde ich dir halt recht geben, also wie mit dem Zweiten Weltkrieg in Ostasien umgegangen wird. Also Japan hat halt bei weitem nicht die Anstrengungen unternommen, wie Deutschland dieses dunkle Kapitel aufzuarbeiten. Und da ist halt noch ganz, ganz viel im Argen in Ostasien. Ich kann da vor allem für Korea sprechen. Und ich weiß, dass da extrem vieles sehr, sehr ungesund läuft, schon ganz lange. Und dass das, ich bin überzeugt davon, das hat viel mit diesem Teil der koreanischen Geschichte zu tun.
Ja. Ja. Also man kann sagen, Flüche haben ihre Wirkung. Auch prozesstheologisch kann man das halt eben sehen. Wir sind miteinander verbunden. Man kann in das Leben eines anderen sprechen. In dem Zuge möchte ich aber auf jeden Fall auch noch die Kehrseite sagen, nämlich dass Segen genauso eine Wirkung hat.
Ja, das stimmt.
Das heißt, wenn ich jemandem etwas Gutes in sein Leben spreche, kann das genauso eine mächtige Wirkung haben, wie wenn ich jemandem etwas Negatives in sein Leben spreche. Und ich habe das schon oft im Kleinen erlebt, dass also gerade auf der Arbeit mit den Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe, denen was Positives in ihr Leben zu sprechen, sowas wie, ich finde dich großartig oder ich glaube, dass du das schaffst. Oder einfach positive Dinge, die ich an ihnen erkannt habe, das hat echt Wirkung. Das verändert total. Und auch nicht nur persönlich, was Menschen sagen, sondern auch, was man in Gruppen erlebt haben kann. Ich war jetzt letzte Woche auf meinem ersten Seminar in meinem neuen Job und ich betreue jetzt FSJler. Und da war ein Junge, dem man anmerkt, dass der wahrscheinlich schon einiges in seinem Leben durchgemacht hat und vielleicht auch nicht immer irgendwie gut angekommen ist. Aber die ganze Gruppe war halt eben total akzeptierend, total nett und der war total integriert in der Gruppe. Und das war eher so ein bisschen so ein taffer Typ, so, ne? Der hat Rotz und Wasser geheult, als die Woche vorbei war. Und dem war das auch voll unangenehm und so und der ist dann irgendwie abgedüst. Aber wir so als Team haben uns überlegt, dass es einfach sein kann, dass der vielleicht echt viel Ablehnung erlebt hat und dass es so ein besonderes Gruppenerleben für den war, dass ihn das echt ergriffen hat. Und das sind, finde ich, auch Segensmomente, die auch Kreise im Leben ziehen können.
Hm, ja, würde ich absolut zustimmen. Aber traurigerweise ist, glaube ich, aus neurologischer Sicht es so, dass Flüche gegenüber Segen einen Vorteil haben. Denn damit Positives wirklich tief in uns einsinkt, das stützen, glaube ich, auch neuere Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Also damit es wirklich auch in unsere Neuronen quasi eingeschrieben ist, ne? Braucht es viel mehr. Und also zum einen hilft es, wenn man das nicht einfach nur so hört und dann weitermacht, sondern als jemand, der so etwas Positives zugesprochen bekommt, sollte man, ich glaube, das, was ich gehört habe, es wurde sogar eine konkrete Sekundenzahl genannt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. 12 Sekunden oder sowas. Sollte man das auf sich einwirken lassen. Und wenn man das nicht tut, dann verflüchtigt sich die Wirkung ganz, ganz schnell. Das heißt,
wenn ihr jemandem etwas Nettes, Segenvolles sagen wollt, sagt ihm, okay, du darfst jetzt 12 Sekunden nichts sagen und dann jemandem etwas sagen.
Ja, tatsächlich, das fand ich schon wirklich interessant, dass und auch traurig, ne? Negatives bleibt sofort haften. Ganz oft. Wohingegen Positives erstmal sacken muss, damit es wirklich irgendwie Wurzeln in einem entwickelt. Und ne, damit quasi die Rillen auf die Schallplatte kommen, bei positiven Dingen muss mehr gekratzt werden als bei negativen Dingen. Das ist, ja, und deswegen sind wir, glaube ich, umso mehr in die Verantwortung genommen, wir alle, zum einen mehr Positives auszusprechen über andere Menschen, da wo wir es sehen und da wo wir ihnen was Gutes wollen, und zum anderen aber auch selbst das Gute wirklich in uns aufzunehmen und es wirken zu lassen.
Ja. Next.
Was soll ich lesen?
Jupp.
Das haben wir schon mal gemacht. Gib mal einen anderen.
Der war bestimmt von ihm selber. Sorry. Hab den Kasten fallen lassen. Das Hütchen.
Oha. Wie? Ach du Scheiße. Also, wie sieht die Zukunft der Menschheit aus? Kriegen wir unsere Probleme in den Griff oder zerstören wir den Planeten? Besiedeln wir den Weltraum? Begegnen wir anderen intelligenten Wesen? Kennen die Gott oder die Götter? Kommt Jesus wieder? Und wenn, wann, wie, warum? Wie sieht das ewige Friedensreich aus? Wie endet das Universum?
Das wäre so eine voll so ein Aromir-Ding, ne? Yeah, Star Trek!
Gibt es Außerirdische?
Wahrscheinlich schon.
Muss nicht, oder?
Je nachdem, was man unter Außerirdische versteht, ne? Außerirdische Lebensform, kann ja alles Mögliche sein.
Ja, aber wir wissen eben noch nicht, ob es das gibt.
Ja, und wir sind für vieles nicht qualifiziert in diesem Podcast, aber für diese Frage vielleicht sogar noch weniger.
Also ich bin ein Trekkie.
Ich kenne keinen. Bei mir hat sich noch keiner vorgestellt.
Aber was eine interessante Frage wäre, wenn es Außerirdische gäbe, was sich dann ändern würde für unsere Theologie, ob sich was ändern würde für unsere Theologie.
Das finde ich auch eine
darüber könnte man vielleicht mal nachdenken.
Super spannende Frage.
Also ich bin kein Trekkie und ich finde das völlig langweilig.
Ja, aber du kannst, findest du es nicht spannend, darüber nachzudenken, ob was Christologie wäre?
Ja, Mann.
In einem solchen kosmischen Kontext?
Ja, Mann.
Ja, der Heiland ist auch für die Aliens da.
Du Kleingeist. Keine Ahnung,
da gab es doch diesen Film District 9, den ich ja... Also,
den fand ich so gruselig, den habe ich nicht zu Ende geguckt.
Ja, ich glaube, den habe ich hier.
Der ist okay, gruselig, aber gleichzeitig auch extrem gut. Und das ist ja im Prinzip, also spielt das nicht sogar in Südafrika?
Ja, also Johannesburg.
Ist im Prinzip eine Metapher auch wieder auf Rassismus und Apartheid und so weiter. Ne, die Aliens, die von ihrem Wesen her viel menschlicher waren als die Menschen.
Ja, es gab in Südafrika zur Zeit der Apartheid solche Distrikte.
Ja, genau.
Die wurden so durchnummeriert, ja.
Genau. Also sprich, ja, soll man in die Richtung dann gehen und sagen, okay, wenn die Aliens kommen, dann müssen wir die auch lieb haben und tolerant mit denen umgehen. Diese Frage finde ich nicht so spannend. Spannender finde ich eher eben zu überlegen, okay, wo findet Diskriminierung, Rassismus im Hier und Jetzt statt?
Nee,
als Metapher nehmen, das finde ich nachvollziehbar.
Das kann ich gut verstehen, aber die Frage ist doch, guck mal, für ganz viele, also eigentlich baut Theologie mehr oder weniger darauf auf, dass wir Menschen die einzig intelligenten, rettbare Wesen eigentlich sind. So,
warum?
Ne? Weil Jesus hier auf diese Erde gekommen ist, weil hier die Offenbarung, diese ganze Schnickschnack stattgefunden hat und so. Es ist ja schon eine sehr, also Theologie und unsere menschlichen Religionen sind auch sehr menschenbezogen. Also, da ist nicht viel Platz für das grüne Männchen.
Ich würde sagen, du fragst es ja nach Christologie in Zahn. Für mich ist Christus die transformierende Kraft des Universums. Und Universum ist größer als die Erde. Transformierende Kraft ist, ist lebensfördernde Schaft, Kraft, ist das, was den Laden hier eben weiterbringt.
So, aber die Aliens, die hatten den Jesus doch gar nicht. Wie soll das denn funktionieren? Der Jesus war doch...
Nein, aber für mich ist daneben, also wenn es außerirdisches Leben gibt, dann entsteht dieses Leben oder ist dieses Leben deswegen entstanden, weil es eben im Universum eine kosmische Christus-Entwicklungshelferkraft gibt, die Leben schafft.
Entwicklungshelferkraft. Okay, mir kommt da das messianische Prinzip nach Derrida in den Sinn. Ja, Derrida habe ich, glaube ich, auch mal in diesem
Derrida,
Podcast erwähnt.
Der große Dekonstruktionsguru?
Ja.
Faszinierend.
Der war ja Jude.
Ihr seid solch scheiß Nerds.
Der war Jude und dementsprechend vertraut mit jüdischen Bildern und Geschichten und auch mit dem Messias, natürlich mit der Messias-Vorstellung der jüdischen Tradition. Und er hat anknüpfend an diese Tradition gesagt, es ist halt, dass halt bestimmte Dinge immer im Kommen sind. Auch ein bisschen, man könnte es fast prozesstheologisch formulieren, dass es Dinge gibt, die uns immer locken, nach vorne locken, herauslocken, woanders hinlocken, die aber nie vollständig realisiert werden. Gerechtigkeit war zum Beispiel sowas für ihn. Ne? Also Gerechtigkeit als etwas, das real und nicht dekonstruierbar ist übrigens, aber das halt nie verwirklicht wird, sondern im Gegenteil. Man muss sich immer weiter danach ausstrecken und immer schauen. Also der Messias, der immer im Kommen begriffen ist, aber nie hier.
Jetzt erinnere ich mich. Ja.
Ja. Und ich glaube, wenn sich herausstellen sollte, dass wir nicht allein sind in diesem Weltall, dass es Aliens gibt, dann würde für mich ein ähnliches Prinzip greifen, ne? Dass das Gemeinwohl dann halt ein größeres Ausmaß hat, als wir vielleicht bisher angenommen haben, und dass noch mehr getan werden muss, um es zu erreichen. Und dass das niemals aufhört, weil immer Neues inkludiert wird. Weil Gottes Reich auch immer weiter wächst entsprechend. Und so wie die Juden inzwischen und Jüdinnen inzwischen auch oft glauben, dass der Messias nicht eine einzelne Gestalt ist, sondern dass es das vielleicht menschliche Bewusstsein ist, das verwandelt werden soll zum Messianischen. Kann ich mir halt auch vorstellen, dass diese Bewusstseinsveränderung, also Bewusstseinserweiterung, dann halt auch etwas ist, was man sich erhoffen würde für die Schöpfung dann im größeren Sinn. Und da wären dann halt auch andere Alien-Zivilisationen mit eingeschlossen.
Gut, das heißt, die Alien-Frage haben wir beantwortet.
Und das war dann auch mein Versuch, das Kommen des Messias noch mit reinzubringen.
Das wäre nämlich dann die andere Sache. Da kommt Jesus wieder. Wie, wenn, warum und so weiter. Das ist eigentlich eine Sache, die haben wir am Anfang eben ausgelassen. Ne? Also, was ist jetzt eigentlich mit dem zweiten Kommen und so weiter? Also ein, zwei Gedanken von mir. Prozesstheologisch finde ich es sehr plausibel, aus sehr vielen Gründen, dass die Zukunft radikal offen ist. Also ich glaube nicht an einen Determinismus. Sprich, ich glaube nicht, dass die Zukunft schon in einem Buch steht. Ich glaube nicht, dass die Zukunft schon festgelegt ist. Ich glaube auch nicht, dass Gott die Zukunft kennt in seiner, in der konkreten, wie soll man sagen, Konkretion. Ich will kein besseres Wort dafür ein. Also, das habe ich ja schon beim Talk bei Tribus gesagt. Ich glaube, dass Gott wahrscheinlich alle Möglichkeiten kennt, wie sich die Zukunft entwickeln kann, aber die Konkretion, also das, was es am Ende wird, dann eben nicht. Ich glaube an eine freie Zukunft und dass wir deswegen dazu berufen sind, die Zukunft zu erschaffen und zu gestalten. Und deswegen, ich glaube zum Beispiel auch nicht an Prophetie in dem Sinn, dass jemand durch irgendwelches magisches Geheimwissen schon die Zukunft vorhersagen kann. Also ich glaube, selbst Gott kann das nicht. Gott kann vielleicht eine Schätzung abgeben und gut raten. Wahrscheinlich
Konsequenzen absehen, ne?
Ja, zum gewissen Grad wahrscheinlich. Oder wir wissen wahrscheinlich auch nicht, zu welchem Grad. Aber wie gesagt, ich glaube, dass dieses Prophetie, das finde ich eben schwierig, wenn man das zusammendenkt mit einer festgelegten Zukunft.
Interessanterweise habe ich mal einen charismatischen Theologen gehört. Abgefahrener Typ war das. Der meinte, Gott wäre wie ein, man könnte sich das vorstellen wie ein krasser Supercomputer. So diese Schachcomputer, die alle, die irgendwie Millionen von Zügen im Voraus denken können und alle Eventualitäten kennen und so. Und Gott wäre so nur noch viel krasser als das, sodass es eigentlich aufs Gleiche hinausläuft wie auf Allwissen. Und den letzten Punkt würde ich dann halt nicht unterschreiben, aber eigentlich fand ich die Analogie ganz interessant. Ist natürlich sehr begrenzt und in unseren Möglichkeiten gedacht, aber ja, so hat er es formuliert.
Ja, aber ich denke schon, dass man Gott überraschen kann.
Das würde ich auch sagen.
Also wenn ich das nicht glauben könnte, dann dann ist eigentlich auch egal, weil dann
Du kannst Gott überraschen?
Ich glaube, dass die Menschheit oder generell die Geschichte Gott überraschen kann. Wenn dem nicht so wäre, dann sähe ich den Gedanken einer freien Schöpfung oder generell einer Schöpfung, fände ich in großer Gefahr. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn Gott nicht überraschbar ist, dann glaube ich, dass unsere Entscheidungen eine Illusion sind. Dann ist Zeit eine Illusion und dann ist eigentlich alles schon festgelegt. Dann ist die Menschheitsgeschichte schon längst aufgeschrieben, es ist wie ein Buch und eigentlich passiert hier gar nichts mehr, sondern das ist nur unsere Perspektive und dann ist das Leben nicht echt. Das ist eine Illusion.
Deswegen, ich glaube auch, dass die Geschichte und die Schöpfung für Gott wirklich spannend ist. Ja, weil er den Fortgang nicht kennt oder sie. Und deswegen ist Abenteuer ein Wert.
Boom, tschakalaka. So, aber die Frage ist dann, kommt Jesus wieder?
Nein, der ist tot.
Oder vielleicht kommt er doch wieder.
Aber der ist tot, wie will er denn wiederkommen?
Ist ja auferstanden. Was ich sagen will ist, das Besondere an Jesus war, dass Jesus dem Ruf Gottes gefolgt ist. Und es kann natürlich wiederum Menschen geben, die Gottes Ruf folgen. Das ist die eine Sache. Also wir haben mal eine Folge über Inkarnation gemacht. Ich glaube, dass es das schon geben kann. Nicht genauso wie Jesus, aber anders. Das ist eine Sache. Richard Rohr hat, glaube ich, diesen Gedanken gebracht, dass das zweite Kommen Jesu in der Gemeinde stattfindet, oder wie nennt er das? Weißt du, was ich meine?
Nee.
Also, im Grunde, dass Jesus zur Welt kommt, dass das verwirklicht wird durch eine Menschheit, die dem Ruf Gottes folgt.
Ja, quasi die Menschheit als Leib Christi.
So in der Art.
Ja.
So, das glaube ich auch.
Die große Inkarnation quasi.
Ja.
Ja,
ich finde, das ist ziemlich nah an Pyrotheology dran, ne, weil Pyrotheology sagt ja im Prinzip, also Jesus ist gestorben und das, was auferstanden ist, ist der Glaube an die Menschheit. Finde ich schon ziemlich nah dran. Ja, aber ich glaube, auch das ist noch eine Baustelle, die man beackern kann.
Man könnte es auch so sehen, wenn Christus tatsächlich der Erste der neuen Schöpfung ist, dann könnte man auch so argumentieren, vielleicht ist mit der Menschheit das Ende der Fahnenstange eben noch lange nicht erreicht. Also wir sind nicht die Krone der Schöpfung.
Du erzählst da total gerne von, ne? Findest das irgendwie auch faszinierend, oder?
Sondern da kommt noch was und
der
wir sind nicht.
Auch voll. Irgendwie findet der das ziemlich geil.
Wir sind nicht die letzte Entwicklungsstufe, die erreicht worden ist, sondern da wird noch was passieren. Und Christus ist schon eine Vorausschau darauf. Hm? Und vielleicht ist das dann das zweite Kommen Christi sozusagen. Also kann man so deuten, ne? Das Erreichen. Jetzt klinge ich, als hätte ich Pilze gegessen, dass das Erreichen eines
liebe Hörerinnen und Hörer,
neuen
ich kann euch hier leider
Entwicklungsstadiums
nicht vielleicht hat er das. Der war fies.
Nein. Also die Emergenz quasi von etwas Neuem, dass
weißt
das
du,
dann
das
zweite
Problem
Kommen Christi
ist?
Sein könnte.
Also, Hollywood lehrt uns, dass neben dem Menschen leider nichts anderes bestehen kann. Das heißt, damit was anderes kommen kann, muss die Menschheit leider sterben. Was uns ja gar nicht so schlimm findet. Verdammt.
Oh dear.
Ja.
Ich glaube, Hollywood ist begrenzt in
also
der imaginativen Kraft.
Ja,
also da wir Menschen uns schon gegenseitig ausrotten,
ja klar, wir
wie sollen
uns,
wir denn dann bitte ein höheres
wir müssen uns definitiv ändern.
Ein nächstes evolutionäres, was
ja,
auch immer.
Entweder es passiert irgendeine Bewusstseinstransformation und ich will gar nicht, dass das abgefahren klingt, es soll ganz normal klingen, also irgendwie ein tiefgreifender Wandel in unserem Denken und Verhalten oder es ist vorbei, ja klar, ganz realistisch.
Ende aus Mickey Mouse. Ist ja jetzt auch nicht nur Verlust, ne?
Ich finde eben, also wir alle haben ja mehr oder weniger einen evangelikalen Hintergrund und das, was ich schwierig finde, ist, dass also diese ganzen progressiven, nenne ich es mal, Sichtweisen, sei es jetzt Richard Rohr oder Emergenz oder was weiß ich, also diese ganzen Ansätze, die sind ja eigentlich evangelikalen Menschen kaum zuzumuten. Also, was ich sagen will, ist, das steckt doch einfach sehr, sehr tief drin. Diese Idee, Jesus wird wiederkommen und dann wird entweder Himmel auf Erden oder wir sind alle im Himmel oder wie auch immer. Und das, also ich kann das verstehen, ne, weil ich glaube, dass das für viele letztendlich der Inbegriff von Hoffnung ist. Wenn man das nicht glaubt, dann ist die Frage, okay, was ist denn dann überhaupt noch Hoffnung?
Ich finde das auch voll in Ordnung. Also sollen sie ruhig machen. Also sollen sie ruhig, aber dann am liebsten so Anti-Wright-mäßig. So, also Reich
okay,
Gottes,
für die, die den
jetzt schon, jetzt, nein, noch nicht. Wie heißt die Spannung? Ach, verdammt. Schon jetzt und noch nicht.
Ja.
Die Spannung dazwischen, ne, dass das Reich Gottes jetzt schon ist, aber dass es noch vollständig realisiert werden muss und es wird vollständig realisiert werden, wenn Jesus wieder da ist und so, bla, okay. Super, wenn du das glaubst und wenn du dann aber auch wie Anti-Wright darauf insistierst, wir sind aber verantwortlich im Hier und Jetzt und müssen dafür sorgen, dass Gerechtigkeit immer mehr sich breit macht und ja. Wir dürfen die Welt nicht in die Tonne kloppen, sondern müssen unseren Arsch hochkriegen, um unserer Verantwortung für diese Welt gerecht zu werden. So.
Ich glaube, Brian Zorn wäre auch einer der Vertreter, die, die eben sagen, ja okay, Gottes Liebe ist das, was am Ende den Ausschlag gibt, aber leibliche Auferstehung und so weiter sind alles Dinge, die er auch vertreten würde.
Ja, und ich finde es super, wenn Leute sowas glauben und aber integer handeln. Mit solchen Leuten habe ich lieber zu tun, als mit anderen, die irgendwie total progressiv denken, aber nichts für
sich um nichts scheren.
Sich um nichts scheren, genau. Ja.
Ich finde also, einen letzten Satz dazu von meiner Seite. Ich finde eben das Spannende, dass dieses Gespräch oder diese Spannung absolut biblisch ist. Das hast du, Saphira, ja gerade schon gebracht, dieses Thema Naherwartung. Matthäus Evangelium sagt, Jesus wird wiederkommen, bevor die Jünger Jesu gestorben sind. Das ist dieses Jesuswort kurz vor der Verklärung. Und Lukas hat sein Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben, als der ersten Christenheit, den ersten Gemeinden langsam aufging, okay, die Apostel sterben und Jesus ist noch nicht da. Die Naherwartung ist eben problematisch. Und Paulus hat dann vollmundig, ich glaube, es war Paulus dann später noch gesagt, ne, ja, es gibt dann diese, die nicht mehr an das Kommen Jesu glauben, die Kraft dieser Hoffnung, das sind jetzt meine Worte, das Zitat kann ich nicht mehr genau wiedergeben, aber die eben sagen ja, dass die lassen diesen Glauben fallen. Und das zeigt mir, okay, das war Thema schon zur Zeit, wo die biblischen Texte verfasst worden sind. Ich würde mich interessieren, okay, was hätte Paulus geschrieben, was hätte der geglaubt oder wie wäre er damit umgegangen, wenn er gewusst hätte, okay, 2000 Jahre später ist Jesus eben noch nicht gekommen. Ob er das dann immer noch so gesagt hätte oder wie er damit umgegangen wäre. Und ich glaube, man muss fairerweise das auch sagen. Also ich finde ja klar, man kann das sagen, Jesus kommt wieder und dann eben diese ganzen Antworten. Aber was ist, wenn Jesus eben nochmal 2000 Jahre bräuchte? So, also mir fehlt so ein bisschen dann die Relevanz fürs Hier und Jetzt, das ist die eine Sache. Und ich glaube, dass es eben auch nicht so ganz einfach und plausibel ist, das zu glauben. Ja.
Also zusammenfassend kann man sagen, dass wir keine Ahnung haben, wie die Zukunft aussieht, weil wieso sollen wir es wissen, wenn Gott es nicht weiß? Aber wir
Insan glaubt an den Supercomputer.
Nein, ich fand es nur so witzig, dass dieser Charismatiker an sowas glaubt. Das fand ich einfach skurril und unerwartet.
Okay, also, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, deswegen sage ich einfach was anderes. Wir versuchen auf jeden Fall hoffnungsvoll zu sein, was die Zukunft angeht. Keine Ahnung, ob der Planet überlebt. Insan spekuliert schon auf eine neue Schöpfung, die aus dem Brande entsteht. Buhaha. Ansonsten glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dass man immer so lebt oder sich versucht, so zu entscheiden oder so sein Leben zu führen, dass als könnte man alles noch retten. Was man ja nicht weiß.
Das ist cool. Ah, okay. Haben wir noch Zeit für eine Frage?
Ja, ja.
Dann ist das eine passende und interessante letzte Frage. Warum macht ihr den Podcast überhaupt?
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Doch, ich finde...
Weil wir scheiße schlau sind und jeder das mitkriegen soll.
Ein paar Gedanken habe ich da schon zu. Aber
ja, ich habe da auch ein paar Gedanken zu, aber ich mache mich auch gerne drüber lustig. Ladies first. Wie jetzt ich? Was? Warum ich das persönlich mache oder warum wir das machen? Was war die Frage?
Du machst das, weil wenn du es nicht machen würdest, würden Insan und dich aus deinem Zimmer rauszerren und dir das Mikrofon per Tape, per Gaffer an die Schnute kleben.
So wie wir das mit Marie immer machen.
Der einzige Grund, warum Marie gerade eine Schonfrist hat, ist weil sie ihre These schreit. Ja.
Jetzt würden wir die auch hier rauszerren. Die Frage hier ist einfach nur, warum macht ihr eigentlich den Podcast oder warum macht ihr überhaupt den Podcast?
Weiß ich nicht.
Sprich mal für dich selbst, persönlich.
Achso, sprich für mich selbst. Also einmal macht das mega Spaß. Ich finde das total interessant, mich mit euch auszutauschen. Ich finde das mega interessant, wenn wir Gäste haben und da unseren Horizont erweitern und neue coole Leute kennenlernen, wie den Manuel. Manuel, du bist eine coole Socke. Finde ich cool, dass du an dem Buch mitmachst. Oder, ja, das macht mir auf jeden Fall total Spaß. Ich finde es einfach auch wichtig, diese Möglichkeit, die man relativ einfach hat, um nochmal neue theologische Gedanken in um die deutschsprachige Welt zu schießen. Und einfach da im Austausch zu sein und neue Wege zu finden, auch Leute kennenzulernen und sich mit denen auszutauschen, weil ich das Gefühl habe, früher in der tiefen evangelikalen Szene hatte ich ein relativ großes Netzwerk, Das ist mir mit dem Verlassen der AV auch so ein bisschen flöten gegangen und ich finde das schön, mich jetzt so ein bisschen auf anderer Ebene nochmal mit Leuten auszutauschen. Ich weiß, ich bin nicht so aktiv bei Facebook, aber ich lese doch recht gut mit. Und das, ja. Und am meisten hänge ich einfach gern mit euch ab und rede gern mit euch. Ihr seid coole Dudes.
Oh, oh, du bist eine coole Dudine.
Lady Dude, ja?
Ja.
Okay, Lady Dude. Sagt man dann ein cooler Lady Dude oder eine coole Lady Dude?
Tja, Herr Deutschlehrer, da kannst du ja mal drüber nachdenken.
Oh dir, ja. Insan.
Also Dito würde ich sagen, ich würde das so ziemlich auch unterschreiben. Alles, was du gesagt hast, Sasa. Ja, ich glaube, ich meine, wir machen uns keine Illusionen. Wir sind jetzt nicht die Experten und Spezialisten oder Spezialistinnen. Wir haben jetzt nicht Theologie studiert oder Philosophie oder Soziologie oder, ne? Also es gibt bestimmt Leute,
die können... Soziologie habe ich ein bisschen studiert.
Ja, wie auch immer. Ha, es gibt bestimmt Leute, die könnten einiges fundierteres Zeug erzählen als wir ganz oft. Darum geht es nicht, dass wir etwas in die Welt rausblasen, was die Welt unbedingt braucht, weil wir so genial sind.
Was?
Das würde ich da, die Aussage von dir hätte ich dann vielleicht doch nicht unterschrieben, Saphira. aber ich meine, es ist ja auch irgendwie zumindest zum Teil so, dass so die große Zeit der Expertise ein bisschen vorbei ist. Das ist so ein großes Phänomen der Moderne gewesen, dass die Expertenfigur so extrem wichtig war und so extrem bedeutsam. Das ist einfach in der Postmoderne nicht mehr so der Fall und bietet aber auch enorm viele Chancen. Und dass man einfach mit Freunden sich hinsetzt und ein bisschen labert über Dinge, die einem wichtig sind oder die einen bewegen, dabei das Mikro anmacht und potenziell die ganze Welt daran teil hat und da irgendwie mitmacht und das mitgestalten kann und so, finde ich total spannend. Also es ist weniger dieses Leute da draußen, anonyme Masse, wir erzählen euch mal was, was ihr noch nicht wisst. Obwohl, wenn es so ist, schön. Also wenn ihr auch in der Hinsicht davon profitieren könnt, wunderbar. Aber es geht halt um ein Gespräch, das irgendwie größer ist. Und ich glaube, gerade in der christlichen Welt kann es schon mal kommen, dass Leute, also oft so kommen, dass Leute sich isoliert fühlen, weil sie da, wo sie sind, vielleicht nicht das Gefühl haben, dass sie so glauben wie die anderen in ihrer Umgebung, so denken wie die anderen in ihrer Umgebung und vielleicht haben sie eine gewisse Sehnsucht, Gleichgesinnte zu finden, die vielleicht nicht genau dasselbe glauben wie sie selbst, sondern die halt Gleichgesinntheit verkörpern in dem Sinn, dass sie eine ähnliche Einstellung haben. Also das Entscheidende ist, glaube ich, das, wie man glaubt, nicht unbedingt das, was man glaubt. Ne? Und wenn man Leute findet, die ähnlich glauben wie man selbst auf dieser Wie-Ebene, dann hat man, glaube ich, viel gewonnen. Und das ist halt online viel einfacher möglich als früher. Und deswegen finde ich es schön, dass wir dazu auch unseren kleinen Teil beitragen, dass vielleicht manche Leute darüber auch so ein bisschen Community finden und oder zumindest das Gefühl kriegen, hey, ich bin nicht allein. Und das Gespräch, das zieht Kreise.
Ja. Also ich schließe mich dem auch an. Für mich ist ein Gedanke auch wichtig, eben diese, wie soll ich sagen, Demokratisierung hört sich so doof an. Also ich glaube, dass jeder eine Stimme hat, gerade auch im theologischen Gespräch, da glaube ich an das Priestertum der Allerheiligen. Also sprich, das ist ja, glaube ich, eine Idee auch, die von Luther geprägt worden ist, Es gibt im Christentum nicht die Experten, die sagen können, was richtig und was falsch ist. Und dann gibt es die anderen, die das glauben. Sondern es gibt eben ein Gespräch, an dem jeder und jede teilnehmen darf. Und Podcast ist eine super Möglichkeit, um mögliche Hierarchien, die es auch in der christlichen Welt gibt, eben zu untermauern. Das ist eine Grassroot-Geschichte. Ja, also keiner von uns hat das studiert. Und trotzdem kriegen wir es hin, ganz viele Leute mit in das Gespräch einzubeziehen. Und dadurch, dass wir eben nicht studiert haben, fühlen sich auch viele dann eben qualifiziert, an dem Gespräch teilzunehmen. Also ich glaube, dass das auch woanders möglich ist. Ja, also das Podcast ist sicherlich nicht die einzige Möglichkeit, aber es funktioniert bei uns jedenfalls ganz gut. Und das Spannende, was ich eben erlebe, ist, was dadurch entsteht. Also welche Leute man über den Podcast kennengelernt hat, jetzt schon in den, wie viel machen wir es, 1,5 Jahre? Das ist schon mal richtig, richtig cool. Klar, auch die Gedanken, die wir austauschen. Also ich glaube, wenn wir das Mikro nicht hätten, würden wir uns trotzdem recht regelmäßig treffen und über so einen Kram reden. Haben wir auch vorher gemacht. Aber so ist das größer und es ist eben unglaublich, welche Kontakte, welche Gespräche sich dann in der analogen und digitalen Welt anschließen. Das ist cool. Und so ein bisschen finde ich aber auch, sagen wir mal so, ich glaube, dass wir schon, also wir sind jetzt kein Global Player oder in der christlichen Stimme.
Wir sind die kleinen Pisser.
Die kleinen Pisser trifft es, glaube ich, recht gut.
Wir sind noch nicht mal ein National Player.
Noch nicht mal ein National, das wäre das, ja, okay. Aber was ich sagen will, ist, dass wir schon die Möglichkeit haben, auch den Kanal aufzureißen. Ja, also die Erlaubnis haben wir von unserer Community und das wiederum, finde ich, ist eine Sache, die es in der deutschen Christenheit so noch nicht im Übermaß gibt. Also Räume, seien es jetzt digitale oder eben analoge Räume, wo man mal laut ins Ungewisse reden darf, wo nicht jedes Wort stimmen muss. Also ich glaube, wahrscheinlich ein hoher Prozentsatz von dem, was wir heute in dieser Folge gesagt haben, ist einfach rausgesprochen. Ja. Und das ist eben nicht, wir sagen, wie es laufen soll, sondern wir hauen was raus und die Leute können sich ihren eigenen Gedanken machen. Das ist ein Remix. Ne? Mhm. Jeder soll sich seinen eigenen Glauben mixen und mitnehmen, was interessant ist. Und aber auch die Dinge, die eben Schwachsinn sind, ansprechen und eben mitdiskutieren. Weil das bringt uns weiter, mich bringt es jedenfalls weiter. Und, ja. Und ich glaube, so ist Christsein auch gedacht. Ne? Also ich glaube, so ist die Bibel auch. So funktioniert die Bibel oder hat die Bibel funktioniert. Die Bibel ist ein Produkt von Erzählgemeinschaften. Von Leuten, die genau das gemacht haben. Die hatten zwar kein Mikro, aber die hatten ein Lagerfeuer.
Und wir schreiben bald unsere eigene neue Bibel. Buh, 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 buh.
Ich zerstöre ja schon wieder
meinen Laptop. Ja, irgendwie ist es ja so, ne? Also die hebräische Bibel hat Jahrhunderte, umspannt Jahrhunderte. Ne? Ja. Das Neue Testament, das sogenannte, umspannt nur wenige Jahrzehnte im Prinzip im Vergleich zu dem ersten Teil der Bibel. Und ne, wir sind im Prinzip schon diejenigen, die im Lichte dieser neuen Offenbarung Jesu Christi, ne, also das Ganze fortschreiben. So kann man das ganz real sehen. Ne.
Machen wir. Finde ich gut.
Genau. So ist das.
Ja. Und man muss es, kann es nicht oft genug sagen, es macht einfach Bock.
Ja, Spaß spielt auch eine kleine Rolle. Ja.
Macht voll Bock.
Aber nicht zu sehr.
Nicht zu sehr. Ja gut, dann haben wir jetzt alle Zettel durch, ne?
Haben wir, ja.
Ja.
Nice.
Check, abgearbeitet. Wir waren ganz brav. Nachhut hat's aufgeholt.
Hashtag der Woche.
Hashtag der Woche.
Der alle begeistert hat.
Meine Güte, ihr seid jetzt auch richtig aufgetaut so während der Folge. Ich hatte ja doch meine Gedanken, als ich euch vorher in der Küche gesehen habe.
Boah, ich war auch echt durch, ne? Also das ist halt, also es macht mir einfach wirklich Bock. Ich bin danach oft müde, aber einfach energized. Oder überhaupt, dieses ganze Ding energized mich total. Deswegen mache ich es einfach auch gerne. Ich war, wie gesagt, das Seminar letzte Woche war einfach anstrengend. War super geil, aber super anstrengend. Und ja, da war ich ein bisschen durch, aber es energized mich einfach, das hier zu machen. Ist geil.
Juhu.
Mhm, mir geht's ähnlich.
Na dann.
Na dann.
Eine hat eine gute Woche. Auf Balde.
In Bälde.
Tschö.
Tschö, tschö, tschö.
Tschö.